Radio Sai, Deutschland.
Liebe Hörerinnen und Hörer, das Team von Radio Sai Global Harmony Deutschland begrüßt Sie mit einem herzlichen Om Sai Ram. Heute sind wir wieder auf Sendung mit der Reihe Lesungen. Wir bringen weitere Kapitel aus dem Buch von Dr. John Hislop, Mein Baba und ich. Diese Sendung legen wir in Liebe und Dankbarkeit Bhagavan Sri Satya Sai Baba zu Füßen. Bhagavan sagt, macht eure Herzen weich, sprecht sanft, sprecht liebevoll, sprecht nur von Gott. Das ist der Weg, den Boden aufzulockern. Entwickelt Mitgefühl und Sympathie. Nehmt einen Dienst am Mitmenschen auf. Begreift die Qual der Armut und der Krankheit, Not und Verzweiflung. Teilt Tränen und Lachen mit anderen. Das ist der Weg, das Herz weich zu machen und euer Sadhana zum Erfolg zu führen. Liebe Hörerinnen und Hörer, in dieser Lesung hören Sie die Kapitel Die innere Stimme, Reinheit des Geistes, Hingabe und Stille.
Die innere Stimme. Man könnte unsicher werden und sich fragen, Baba ist weit weg, in Indien, und ich kann nicht mit ihm sprechen. Wie soll ich Gottes innere Führung erkennen? Ist eine innere Stimme nicht etwas Ungewisses? Es hat genügend Menschen gegeben, die im Namen der inneren göttlichen Stimme schlimme Dinge getan haben. Man hat Baba gefragt. Baba sagt, dass das Gewissen Gottes Stimme sei. Wie kann das sein? Millionen Menschen sind in religiösen Massenmorden getötet worden und die Stimme des Gewissens sagte den mordenden Menschen, dass das, was sie getan haben, richtig war. Baba erwiderte,
dem ist nicht so. In solchen Fällen ist eine Idee oder eine Vorstellung von außen aufgenommen worden. Wenn der Einzelne innehält und alle Ideen und Vorstellungen, die er von anderen gehört hat, beiseite lässt, sich an sein Inneres wendet und sein Gewissen befragt, wird er die wahre Antwort erhalten.
Wenn wir alle Ideen und Vorstellungen ablegen, erhalten wir zusätzlich zur Antwort des Gewissens eine Anzahl weiterer Hinweise darauf, wie wir unser Leben gemäß dem Willen Gottes führen können. Der göttliche Avatar sagt uns, dass Gott Liebe ist. Dass wir in Liebe und nicht in Stolz, Zorn, aus Neid, Lust, Gier oder Verblendung handeln sollen. Er sagt, sieh Gutes, tue Gutes, sei gut. Er rät uns zur Freundschaft mit den Heiligen, Mitgefühl mit den Bedrängten. Er rät uns, dass wir uns an der Freude der Tugendhaften freuen und über unsere eigenen Fehler wachen sollen, wobei wir weniger Gewicht auf die Unzulänglichkeiten der anderen legen sollen. Es mangelt uns also nicht an Hinweisen, wie wir leben sollten. Wenn wir darüber hinaus Glauben an Baba haben und unser Leben seiner göttlichen Weisheit unterordnen, werden unsere Impulse uns die richtige Richtung weisen. Je mehr man das spirituelle Leben praktiziert, desto klarer stellt sich heraus, dass man unfähig wird, Schlechtes zu tun. Sobald man einen Impuls zu einer schädlichen Handlung verspürt, steigt etwas in einem auf, das einen daran hindert, dem Impuls weiter nachzugehen. Die im Innern verborgene Gottheit wird als Gewissen offenbar und leitet unser Leben und unsere Handlungen. Trotzdem, selbst wenn wir sorgsam auf unser Leben achten und die göttliche Führung darin bemerken, ist es doch möglich, dass wir mit Problemen konfrontiert werden, die uns verunsichern oder verwirren. Wenn das der Fall ist, sagt Baba, sollen wir für eine Weile in die Stille gehen, 10 oder 15 Minuten mit aller Intensität an ihn denken und ihm dann die Frage vorlegen. Er versichert uns, dass unser Geist bereits nach kurzer Zeit klar sein wird und wir wissen werden, was am besten zu tun ist. Es ist eine Erfahrung, die viele aufrichtige Devotis von Sri Satya Sai immer wieder machen. Der Geist wird tatsächlich klar und die Zweifel lösen sich auf. Baba sagt, wenn wir unser Leben nach seinen göttlichen Lehren ausrichten wollen, müssen wir lernen, auf unser inneres Selbst und unseren gesunden Menschenverstand zu vertrauen. Wir sollten nicht in eine Situation geraten, wie die jenes hochwürdigen Landpastors.
Der Pastor hatte sein Leben völlig in Gottes Hand gegeben. Ein großer Sturm brach über das Gebiet herein, in dem seine Kirche stand. Ungewöhnlich schwere Regenfälle gingen auf Berge und Täler nieder, der Fluss trat über die Ufer und die Kirche des Pastors wurde von den Fluten weggerissen. Er selbst rettete sich auf das Dach der Kirche. Zuerst rief ihm ein Mann vom Ufer aus zu, er würde ihn retten, und wollte ihm ein Seil zuwerfen. Die Antwort des Pastors war: Nein, danke, Gott ist mein Retter, er wird mich retten. Dann kamen zwei Männer in einem Boot, aber sie erhielten die gleiche Antwort. Später, kurz vor dem tragischen Ende, kamen einige Leute mit einem Motorboot und wollten ihn an Bord holen. Aber er gab ihnen dieselbe Antwort. Endlich, nach seinem unglücklichen Ende, erschien der Pastor an der Himmelspforte und bat um Einlass. Er beklagte sich bei den Engeln, die die Pforte bewachten, dass Gott ihn in der Stunde der Not im Stich gelassen hätte. Etwas verblüfft erwiderten die Engel: Aber Pastor, wir haben dir doch Hilfe gesandt. Wir haben dir sofort einen Mann mit einem Seil geschickt und danach schickten wir sogar zwei verschiedene Boote.
In diesem Zusammenhang bemerkte Baba einmal: Zuerst kommt der gesunde Menschenverstand, dann der göttliche Geist. Babas Ratschläge für ein spirituelles Leben kommen in seinen Lehren klar und deutlich zum Ausdruck. Es muss nicht sein, dass wir Zweifeln und Missverständnissen unterliegen. Baba sagt uns eindeutig, wie wir unser Leben zu führen haben und steht als innere Stimme des Gewissens zur Verfügung. Wann immer wir auf Schwierigkeiten oder Fragen stoßen.
Wir loben dich, Herr, wir preisen deinen Namen heut, alle Zeit und in Ewigkeit. Wir danken dir, Herr, vertrauen deiner Gnade heut, alle Zeit und in Ewigkeit. Dein Name leuchtet uns den Weg, bis wir dann bei dir angelangt. Dein Name leuchtet uns den Weg, bis wir dann bei dir angelangt. Wir loben dich, Herr, wir preisen deinen Namen. Heut, alle Zeit und in Ewigkeit. Wir danken dir, Herr, vertrauen deiner Gnade. Heut, alle Zeit und in Ewigkeit. Dein Name leuchtet uns den Weg, bis wir da bei dir angelangt. Dein Name leuchtet uns den Weg, bis wir dann bei dir angelangt. Wir loben dich, Herr, wir preisen dich.
Einheit des Geistes. Das Wort Geist und sein Attribut der Reinheit sind Begriffssymbole, die ein Etwas und dessen Beschaffenheit beschreiben. Aber keines der beiden bezieht sich auf etwas, was mit einem Maß gemessen werden und dem man deshalb eine Standarddefinition geben könnte. Wenn wir von einem reinen Geist sprechen, meinen wir etwas Subjektives, und wir können nicht sicher sein, dass wir diesen Worten alle dieselbe Bedeutung beimessen. Und doch ist etwas Allgemeingültiges damit gemeint. Wie können wir alle einer gemeinsamen Meinung darüber sein, was mit reinem Geist gemeint ist? Wir haben keine große Auswahl. Wir können studieren, was große Seher und Weise dazu sagen. Wir können uns eine Anzahl von Meinungen vornehmen und versuchen, sie auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen. Wir können auch von der Annahme ausgehen, wir wüssten wirklich, wovon wir reden, wenn wir von reinem Geist sprechen, obgleich es subjektiv und nicht nachweisbar wäre. Könnten wir uns darauf einigen, dass ein erregtes Gemüt, ein unruhiger Geist also, nicht dasselbe ist wie ein reiner Geist? Ich glaube, ja. Angenommen, wir werden uns unseres Geistes wegen seines klaren, genauen und logischen Gedankenflusses bewusst. Wir würden solch einen Geist oder vielmehr Verstand bewundern, aber ich bezweifle, ob er das ist, was wir unter reinem Geist verstehen. Wie steht es denn mit der Qualität der Gedanken als Maßstab für das reine Denkvermögen, den Geist? Dass einige Gedanken unrein sind, dem würde fast jeder zustimmen. Aber nicht alle Gedanken sind unrein. Es gibt liebevolle Gedanken hinsichtlich einiger unserer Mitbewohner des Planeten Erde. Es gäbe gefühlvolle und mehr oder weniger neutrale Gedanken zu mancherlei Themen. Und es gibt hingebungsvolle Gedanken hinsichtlich heiliger Dinge. Aber allen Gedanken ist eigen, dass sie das eine oder andere Interesse für einige Augenblicke herstellen und dann wieder verschwinden. Wir könnten gewisse Gedanken bei ihrer Entstehung als wundervoll und rein bezeichnen, aber bei ihrem Verschwinden herrscht Zerfall. Und eine der Nebenerscheinungen dabei ist, dass unser grundlegendes Denkmuster durch die Gedanken in einem winzigen Maße doch beeinflusst und verändert wird. Ich bezweifle, dass wir mit reinem Geist einen Geist meinen, der nur zum Teil oder für eine gewisse Zeit rein ist. Wenn wir reiner Geist sagen, meinen wir natürlich das eigentliche Wesen des Geistes, das rein ist, nicht die Gedanken, die er erzeugt. Wir bezeichnen die Sonne als reines Licht, weil sie nur aus Licht besteht. Würden wir das Wort rein nicht in derselben Bedeutung benutzen, wenn wir von reinem Geist sprechen? Wenn wir den Ausdruck reiner Geist verwenden, meinen wir nicht rein wegen irgendeiner besonderen Art von Gedanken. Es scheint, dass wir einen Geist meinen, der rein ist, weil er überhaupt keine Gedanken beinhaltet. Geist ohne Gedanken. Was ist der Geist ohne feinere oder gröbere Gedanken oder überhaupt ohne jeden Gedanken? Viele, vielleicht alle Menschen, erleben hin und wieder Augenblicke, in denen der ewige Gedankenstrom nachlässt und gänzlich versiegt. Die Betreffenden sagen, dass sie sich in solchen Augenblicken friedvoll und glücklich fühlen. Wenn es keine Gedanken gibt, ist man also in einem friedvollen Zustand, und dieser Friede wird als Glück empfunden. Aber gedankenfreie, friedvolle Augenblicke halten bei den meisten von uns nicht allzu lange an. Eine Vielzahl von Sorgen wartet schon darauf, uns zu stören. Schnell sind die Gedanken wieder da. Wenn wir deshalb von einem reinen Geist reden, ist zu bezweifeln, dass wir damit einen Geist meinen, der nur Sorgen im Sinn hat. Und es gibt gewiss jeden Tag unzählbare und sehr dringende Angelegenheiten, die wir vernünftigerweise nicht ignorieren können. Wenn wir in dieser Art nach dem Wesen des reinen Geistes fragen, geraten wir in ein Dilemma. Denn ein Geist, der sich mit Gedanken einlässt, kann nicht als rein angesehen werden. Und doch ergeben sich im Alltag unausweichlich Interessen. Gedanken werden hervorgerufen, der Geist wird angeregt. An diesem Punkt könnte es scheinen, dass Rein und Geist überhaupt nicht zusammenpassen. Reinheit selbst ist für uns etwas Wirkliches. Denn wir wissen, dass ein kleines Kind oder eine hochstehende Person reinen Herzens, reiner Motive und so weiter sein können. Und auch der Verstand ist für uns etwas Wirkliches. Denn wir stellen fest, dass das, was wir bei uns selbst so nennen, auch bei anderen Menschen in Tätigkeit zu sehen ist. Könnte es sein, dass, weil der Verstand für Gedanken anfällig ist, wir gezwungen sein könnten, einen Kompromiss zu schließen und von unserem mehr oder weniger reinen Geist zu sprechen? Vielleicht, aber es gibt noch andere Möglichkeiten, die zu untersuchen sind. Kann man den Geist zum Stillstand bringen? Könnten wir als intelligente, flexible menschliche Wesen ohne die Tätigkeit des Geistes leben? Oder gibt es einen Geist, der so in Schweigen versunken ist, dass er sich von nichts erschüttern lässt? Und falls er frei von Gedanken wäre, wie könnten wir dann auch nur die geringste Tätigkeit ausüben, die nötig ist, um am Leben zu bleiben? Wir müssen wohl erkennen, dass unser Wissen nicht so umfassend ist, dass wir zu etwas, was so wenig greifbar ist wie unser Geist, gesicherte Aussagen machen könnten. Der Versuch, zu Schlüssen zu kommen, ohne zuerst etwas Erfahrung gewonnen zu haben, würde reine Spekulation und nicht des Nachdenkens wert sein. Was wir brauchen, ist mehr Erfahrung. Hier befinden wir uns wieder in einem Dilemma, da wir ja nur begrenzte Erfahrung haben. Es ist gut, sich für eine Auskunft an Sri Satya Sai zu wenden, um zu hören, wie wir zu einem direkten und tiefen Erleben kommen können, das uns aus diesem Dilemma herausführt. Diejenigen, die ihn bereits gehört und mit ihm gesprochen haben, haben die Erfahrung gemacht, dass er unermesslich weise ist. Und dass niemand in der Lage ist, eine Frage zu stellen, auf die Sai keine unmittelbare, korrekte Antwort geben könnte. Sai sagt, dass Reinheit, wo sie auch sein mag, göttliche, nicht durch selbstsüchtige Gedanken geteilte Liebe ist. Aus der Vorstellung des eigenen Ichs entsteht Dein und Mein. Aus dem Gefühl des Mein entsteht das Verlangen nach Objekten und dann formen sich entsprechende Gedanken. Dieser Strom des Verlangens und Denkens wird als unser menschlicher Geist bezeichnet. Baba sagt, dass sobald das Verlangen nach Objekten und die als angenehm empfundene Anregung durch die Erfahrung eliminiert sind, das Denken abflaut und dass wahre, reine und direkte Kommunikation von einer Person zur anderen durch Schweigen geschieht. Nicht durch einen erregten, sich in Verstandestätigkeiten äußernden Geist, durch begrenzte Gedanken und entsprechend begrenzte Worte, sondern durch Stille. Um das zu erklären, zitiert er das Beispiel des Weisen Dakshinamurti. Dakshinamurti vermittelte seinen Schülern das absolute, reine und vollkommene Wissen der Befreiung durch Schweigen. In den Schülern ereignete sich eine unvermittelte Schau, gerade so, wie wenn wir einen Berg sehen und dann wissen, dass es ein Berg ist, ohne erst Verstand und Vernunft zu Hilfe nehmen zu müssen. Jedoch kann nicht geleugnet werden, dass der Geist oder zumindest ein geistiges Potenzial wirklich existiert. Sai selber sagt, dass ein reiner Geist ein Aspekt des Göttlichen und deshalb in sich selbst göttliche Liebe und göttlicher Friede ist. Wenn die Vorstellung des eigenen Ichs und die Interessen des Verlangens wegfallen, ist der menschliche Geist nichts anderes als das Göttliche selbst. Zu spekulieren, dass ein menschlicher Geist, der rein ist und nicht durch wiederkehrende Gedankenmuster bewegt wird, den Herausforderungen des täglichen Lebens nicht begegnen kann, käme der Behauptung gleich, dass die allmächtige Gottheit ihren Willen nicht in die Tat umsetzen kann. Der Standpunkt wäre nicht haltbar, da weder die Realität unseres Seins noch die unermessliche Energie und Aktivität des Universums von dem überaus lebendigen, vergänglichen Fluss von Gedanken und Wünschen abhängen, die wir menschlichen Geist nennen. Wenn wir die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass das Göttliche in uns immer noch da ist, auch wenn der Strom von Gedanken und Wünschen, den wir für unseren Geist halten, nicht mehr fließt, können wir Sai bitten, uns zu raten, wie wir unserer geistigen Unruhe Herr werden können. Es muss uns klar sein, wenn wir unser Leben so fortsetzen wie bisher, wird auch unser Geist der Verstand bleiben, der er bisher war. Baba bestätigt uns, dass das in der Tat wahr ist. Ein reiner Geist fordert eine grundlegende Umwandlung. Damit unser Leben seine eigentliche Bestimmung erreicht, wie eine Blume zur rechten Zeit blüht oder eine Frucht zur Ernte reift, muss die Vorstellung von diesem begrenzten Ich, dem Göttlichen, untergeordnet werden, das dem reinen Geist eigen ist. Baba vergleicht die Situation mit dem wohlbekannten Spiel »Reise nach Jerusalem«. In diesem Spiel muss unser Ego, die Vorstellung vom persönlichen Ich, seinen Thron in unserem Herzen räumen, damit das Göttliche seinerseits diesen Stuhl einnehmen kann. Wenn der Stuhl vom Ego besetzt gehalten wird, ist das Geistige in uns ein Strudel von Gedanken und Wünschen. Aber wenn Gott den Thron innehat, ist es rein und still. Sai sagt, wenn das Geistige in uns, anstatt von Gedanken und Wünschen, vom Göttlichen beherrscht, also verwandelt wird, werden unsere Sprache und unser Tun der ungehinderte Ausdruck des göttlichen Willens sein. Dann stammt alles Tun aus dem Bewusstsein Gottes und nicht mehr aus dem individuellen Geist. Um das zu veranschaulichen, erzählt Sai die Geschichte, wie König Janaka seinen Geist, seine Sprache und sein Tun dem Göttlichen in Gestalt des jugendlichen Weisen Astavakra hingab.
König Janaka bat den Weisen um das, was ihm Befreiung bringen würde. Astavakra entgegnete, dass er dafür etwas fordern würde, was von höchstem Wert sei. König Janaka erklärte, dass er ein ehrenhafter Mann sei, dass sein Wort gelte und dass er, ohne einen Augenblick zu zögern, geben würde, was von ihm verlangt würde. Darauf sagte der Weise: »O König, gib mir deinen Geist, deine Sprache und dein Tun.« Der König erwiderte: »Herr, ich gebe dir meinen Geist, meine Sprache und mein Tun.« und verfiel in Schweigen. Astavakra wies den König an: »Setze dich hier auf die Erde.« Dann ging Astavakra fort in den Wald. Die Höflinge des Königs waren nicht in der Lage, ihrem König irgendeine Antwort zu entlocken, als sie ihn ansprachen. Man holte die Königinnen aus ihren Palästen. Aber auch sie konnten ihrem still dasitzenden König nicht ein Wort entringen. Nun waren die Höflinge in höchstem Grad alarmiert und durchstreiften den umliegenden Wald, bis sie Astavakra fanden. »O Weiser«, protestierten sie, »du hast unseren König verhext.« »Keineswegs«, erwiderte Astavakra, »lasst uns zu ihm zurückkehren.« König Janaka saß immer noch auf der Erde, von den verzweifelten Königinnen umgeben. Astavakra sagte zu ihm: »Steh auf!« Als Janaka stand, sagte Astavakra: »Sprich mit den Frauen, die jetzt hier bei dir sind.« König Janaka tat es. Dann kehrte er mit seinen Hofleuten in die Stadt zurück und regierte, jeder Ich-Vorstellung beraubt, noch viele Jahre sein Reich, erfüllt von dem Bewusstsein der Göttlichkeit.
Auf diese Weise will uns Sai sagen, dass jener menschliche Geist rein ist, der Gott hingegeben und aller Vorstellung von einem eigenen Ich entkleidet ist. Die Umwandlung, die erforderlich ist, um die Reinheit des Geistes zu erwerben, ist nichts weniger als Mensch, stirb und sei von jetzt an Gott. Diese Umwandlung von einem geschäftig agierenden menschlichen Denkapparat in die Reinheit des göttlichen Geistes stellt nach Aussage von Tsai einen Quantensprung dar, keinen linearen Fortschritt. Was Sri Satyasai uns damit sagt, ist in der Tat einleuchtend, dennoch stellen wir nach wie vor Nachforschungen über uns und unseren aktuellen Zustand an und suchen weiterhin nach mehr als packenden, erleuchtenden Worten. Wir brauchen auf dem Gebiet des reinen Geistes sehr viel direkte persönliche Erfahrung, damit wir unsere Kenntnis von einer theoretischen auf eine lebendige Grundlage verlagern können. Wenn uns das gelingt, so könnten, wie es scheint, unsere Interessen zu einer intensiven und auf einen Punkt ausgerichteten Aufmerksamkeit zusammengefasst werden, ausgerichtet auf unsere eigenen subjektiven Möglichkeiten. In diese ausgeglichene Wachsamkeit kann dann wie ein Blitz die Selbstverwirklichung als göttlich reiner, stiller Geist hereinbrechen. Reinheit ist Erleuchtung, verkündet Tsai. Es ist gut, sich nochmals an Tsai zu wenden und ihn zu fragen, wie wir zu einer Schlüsselerfahrung, die uns der Reinheit des Geistes näher kommen lässt, gelangen können. Für den Autor ist offensichtlich, dass Sri Satyasai bereits einen Weg aufgezeigt hat, durch den wir eine zündende Erfahrung machen können, die wiederum das Gebiet des reinen Geistes für uns wirklich werden lässt. Der Weg wurde von Tsai geoffenbart, als er sagte: »Wer seid ihr? Die Sorgen werden niemals enden, solange ihr die Antwort auf diese Frage nicht kennt.« Tsai hat in unsere Hände ein Licht gelegt, das wir benutzen können, ohne auf irgendjemanden in dieser Welt oder im Himmel angewiesen zu sein. Ein Licht, das sehr schnell den reinen, stillen Geist enthüllen kann, der unmittelbar ohne die Bewegung von Gedanken, ohne Vorstellung von einem persönlichen Ich, einfach weiß. Wir brauchen uns nur zu dem Gefühl des Ichs, dessen wir stets gewahr sind, hinwenden und unsere volle und wachsame Aufmerksamkeit sammeln. Nicht mit Zwang, sondern auf sanftem Wege. Mit größter Wahrscheinlichkeit wird dann die Schlüsselerfahrung erfolgen, die wir benötigen. Danach wird unser Leben nie mehr das alte sein. Hingabe. Baba erklärt seinen Devotis, er sei der Bewohner eines jeden Herzens, freudig bereit, unser Leben zu seiner strahlenden Erfüllung zu führen, wenn wir uns nur an ihn wenden. Eine strahlende Erfüllung des Lebens ist mit Sicherheit das, was jeder sich wünscht. Wir wünschen und Baba ist bereit. Warum funktioniert dann nicht sofort alles reibungslos? Wenn die Sache so einfach wäre, wie sie auf den ersten Blick erscheint, wären wir in der Tat in einer glücklichen Lage. Dass das nicht so einfach zu erfassen ist, zeigen die endlosen Diskussionen und Fragen über das Thema der Hingabe an das Göttliche, die sich erheben, so oft Devotis zu Sai-Retreats und Diskussionsabenden zusammenkommen. Wenn Baba die Verantwortung für unseren Lebensverlauf übernehmen soll, müssen wir ihm offensichtlich unser Leben anvertrauen und ihm zugestehen, dass er die Funktion des Wagenlenkers übernimmt. Hierzu sagt der gottverwirklichte, heilige Sri Ramakrishna: Für einen Devoti gibt es keinen sichereren und angenehmeren Weg, als dem Wagenlenker Vollmacht zu erteilen. Das bedeutet, dass ich dem Willen des Allmächtigen zu überlassen und nicht im Bewusstsein zu verharren, dass irgendetwas mein ist. Wenn man sich die Überzeugung zu eigen macht, dass alles durch Gottes Willen geschieht, dann wird man ein Instrument in den Händen des Herrn und man ist schon in diesem Leben frei. Derjenige, der mit einfachem Glauben und argloser Liebe sich dem Willen des Allmächtigen überlassen kann, verwirklicht Gott sehr schnell. Die Frage ist somit: Wie können wir unser Leben Baba überlassen und was ist wirklich Hingabe? Was bedeutet sie? Baba selbst fragt: Ihr sagt, ihr gebt euch mir hin. Wie sollt ihr das hingeben, was nicht euer ist und was ihr nicht einmal kontrollieren könnt? Bei verschiedenen Gesprächen und auf vielerlei Weise hat Baba darauf hingewiesen, dass der Körper und seine Sinne uns nicht gehorchen, dass Emotionen uns zum Trotz hochsteigen und wieder verebben und dass wir nicht einmal unseren Geist stillhalten können, der wie ein Affe hin und her springt. Wir befehlen dem Gedächtnis und der Intelligenz, scharf und genau zu funktionieren, und trotzdem lassen sie uns oft im Stich. Diese Fähigkeiten, die wir normalerweise als Ich betrachten, scheinen nicht das wahre Ich zu sein. Also kann der Ausdruck »Ich gebe mich hin« auf sie nicht angewandt werden. Damit sagt Baba keineswegs, dass wir unfähig sind, unser Leben dem Göttlichen hinzugeben. Er sagt lediglich, dass wir über unseren anfänglichen bloßen Impuls hinausgehen und über das Ich und das Hingeben ernsthafte Untersuchungen anstellen müssen. Die Bedeutung der Worte Hingabe an das Göttliche wird uns von Sri Ramana Maharshi klargemacht, der aus unmittelbarem Wissen spricht. Hingabe ist dasselbe wie Selbstkontrolle. Das Ego unterwirft sich nur, wenn es die höhere Macht anerkennt. Solche Anerkennung ist Ergebung. Lasst uns nicht so tun, als seien wir die Handelnden, sondern uns der lenkenden Macht ergeben. Sri Ramana Maharshi sagt, dass es nichts gibt, was wir hingeben könnten. Hingabe an Gott besteht in der Anerkennung der höheren Macht. Aber das Anerkennen der höheren Macht ist kein Konzept, nach dem man sein Handeln ausrichten könnte. Wir können nur dann wissen, was gemeint ist, wenn dieses Anerkennen wirklich stattfindet. Wenn wir nun den Entschluss gefasst haben, unser Leben ganz der Führung des Herrn hinzugeben, merken wir, dass es uns unmöglich ist, diejenigen Eigenschaften abzulegen, die wir für unsere bezeichnendsten Charaktermerkmale halten. Von Sri Ramana Maharshi erfahren wir, dass Hingabe nur nach Anerkennen der höheren Macht geschieht, und so scheinen wir alles weit von uns weg in die Zukunft verschieben zu müssen, in eine Zukunft, in der wir weiser und verständiger sein werden. Dies sind einige der Überlegungen, die Sai-Devotis verwirren und zu vielen Diskussionen führen, wenn sie zusammenkommen. Solche und viele andere Zweifel, die sich einstellen mögen, können schnell und auf Dauer behoben werden. Wir können von unseren Zukunftsprojekten in die Gegenwart zurückgeholt werden, wenn wir uns nur Babas göttliche Lehren ernsthaft zu eigen machen. Er sagt uns, dass wir uns nur durch Liebe dem Herrn hingeben können, und zwar jetzt, nicht in irgendeiner fernen Zukunft, in diesem Augenblick. Ohne weiter darüber nachzudenken, können wir damit beginnen, unser Leben der Führung des Göttlichen zu überlassen. Es gibt keine Macht außerhalb unserer selbst, die unsere Hingabe an Gott verhindern könnte. Genau in diesem Augenblick können wir damit beginnen, uns Gott hinzugeben, indem wir unser Verhaftetsein mit allem, was wir nicht sind, aufgeben. Auch die Bindung an unsere eigenen Handlungen können wir aufgeben. Zum Zeitpunkt einer Handlung können wir diese jedes Mal Gott darbringen. Wir sind frei, das zu tun. Wer könnte uns daran hindern? Baba sagt, dass er und damit die allgegenwärtige göttliche Weisheit und göttliche Energie unsere Handlungen annehmen und ihre Folgen auf sich nehmen wird. Und bei den vielen Dingen, bei denen wir »mein« sagen, »mein Zorn«, »mein Neid«, »mein Unglück«, in diesem Augenblick, in dem solche Gedanken oder Impulse entstehen, sind wir frei, uns an Gott, den Geliebten unseres Herzens, zu wenden und zu sagen, »Nimm sie, o Herr, sie sind nicht willkommen, sie sind nicht mein, sie gehören nicht mir, ich bin nicht länger mit ihnen verbunden.« Baba sagte diesbezüglich einmal zum Autor dieses Buches, »Das ist absolut richtig. Gib sie mir.« Und dann kommt das Allerwichtigste von allem. Das, was unser wahres Selbst ist, kann dem Göttlichen hingegeben werden, und es gibt niemanden, der dazu Nein sagt. Was ist unser wahres Selbst? Unser wahres Selbst ist Liebe. Wir selbst sind Liebe, und wir können diese Liebe Gott darbieten. Liebe ist unsere Natur. Unwiderruflich. Sogar der verdorbenste Mensch ist in seinem Kern Liebe. Und um sein Leben zu verwandeln, braucht er nur diese Liebe, sich selbst, dem Göttlichen hinzugeben. Wir können in diesem Augenblick freudig mit unserer Hingabe an Gott beginnen, indem wir uns selbst geben, indem wir unsere Liebe jenem Namen und jener Form Gottes schenken, die uns am liebsten sind. Niemand und nichts im ganzen Universum kann uns von der Hingabe an Gott abhalten, von unserer Liebe zu ihm, davon, dass wir ihn als die führende Kraft anerkennen und davon, dass wir uns dem Willen des Allmächtigen überantworten. Das hat sich immer wieder erwiesen, auch im Leben und Sterben zahlloser Märtyrer. Wir können uns Baba in Liebe hingeben, und er sagt, dass unsere Liebe alles ist, was er wünscht. Sie ist genug. Alles andere wird ganz natürlich und einfach und ohne Schwierigkeiten hinzukommen. Es besteht nicht einmal Anlass zur Sorge hinsichtlich der allerletzten Hingabe des Einzelnen an das Universale. Auch das wird durch Liebe auf ganz natürliche Weise und zu seiner Zeit kommen. Baba sagt es, und wir können ihm in Liebe vertrauen. Gewiss, unsere Liebe mag in diesem Augenblick nicht in vollem Glanz erstrahlen. Dunkle Wolken verdecken die Sonne bei schlechtem Wetter, aber das ist kein Grund, die Existenz der Sonne abzustreiten. Es dauert nicht lange, und eine Brise kommt auf und fegt die dunklen Wolken davon. In unserem Falle fegen Babas Lehren die dunklen Wolken aus Gedanken, Vorstellungen und bitteren Gefühlen fort, die die Fülle unserer Liebe zu verdunkeln und zu widerlegen scheinen. So lasst uns Sorgen, Zweifel und Proteste beiseite schieben und noch heute damit beginnen, Gott mit ganzem Herzen zu lieben. Lasst uns noch heute mit der völligen Hingabe an die Weisheit und Führung des Göttlichen beginnen und wissen, dass er der Handelnde ist, und nicht wir.
Nanda Nandana, hey
Stille. Wir können uns dem Lärm öffnen und damit für eine Weile Frieden finden. Lärm kann eine Möglichkeit sein, zeitweilig den eigenen Gedanken zu entrinnen. Diese Art von Ablenkung wird von vielen Menschen vorgezogen und für die Lieferung von angenehmem Lärm sorgt das riesige Imperium der Unterhaltungsindustrie. Unser Geist ist aber auch in der Lage, sich der Stille hinzugeben. Heilige und Weise haben zu allen Zeiten empfohlen, man solle seinen Geist der Stille hingeben. Es heißt, dass die friedvolle Stille Freude bringt und die Grenzen der Zeit aufhebt. Das heißt, sie kann für immer andauern. Wie der Raum, der sogar zwischen zwei Atomen existiert, ist die Stille überall. Wenn man es sorgfältig betrachtet, kann man feststellen, dass Stille zusammen mit Lärm existiert und dass jedes Geräusch von Stille umgeben ist. Neben der Möglichkeit, dass das Herz in Liebe zu Gott entbrennt und von einem Augenblick zum anderen plötzlich zur Stille erwacht, spricht Baba von zwei spirituellen Disziplinen, die sehr schnell zur Verwirklichung der göttlichen Stille führen, die nicht in Worten ausgedrückt werden kann, die man aber direkt kosten oder erfahren kann. Das sind die spirituellen Übungen des Zuschauens und des Ekanta Bhakti. Die gewöhnliche Bedeutung des Begriffes Zuschauer lautet nach dem Lexikon: jemand, der persönlich etwas sieht oder wahrnimmt. Zuschauer oder Zeuge zu sein, sind wir schon gewohnt, weil wir ständig diese Rolle spielen. Wir sind Zeugen des Wechsels der Jahreszeiten, von Tag und Nacht, Krieg und Frieden, Geburt und Tod und der Ereignisse, die sich im Leben von Fremden, Freunden und der eigenen Familie abspielen. Während wir dies alle wahrnehmen, sind wir oft still und unbeteiligt. Aber auch wenn wir am Geschehen aktiv teilnehmen, bleibt immer noch ein unbeteiligtes Etwas in uns zurück, ein Beobachter des ganzen Schauspiels, unserer eigenen Handlungen, Gefühle und Gedanken. Dieses stille innere Zentrum ist es, das Zeuge, Beobachter genannt wird. Beobachter sein bedeutet im spirituellen Sinn, sich weder mit dem Wahrgenommenen noch mit dem Beobachtenden zu identifizieren, obwohl sich der rational-dualistische Verstand selbst als der Beobachter zu erkennen glaubt. Die Übung besteht darin, stets in dem unbeteiligten und losgelösten Zustand des bloßen Beobachters zu verharren, trotz des Auf und Ab des Verstandes und der Emotionen und trotz körperlicher Beteiligung am Geschehen. Dieser Zustand des unbeteiligten Zeugeseins ist für jeden eine ganz alltägliche Erfahrung. Wenn wir daran erinnert werden, können wir sofort sehen, dass wir diesen Zustand schon kennen. Wir brauchen uns nur auf den Zeugenstuhl zu setzen. Es ist etwa so, wie still am Fenster im oberen Stockwerk eines Hauses zu sitzen und die Geschehnisse auf der Straße zu verfolgen. Durch die spirituelle Übung wird unser ruheloser Geist in seiner Tätigkeit nicht unterstützt. Früher oder später werden Augenblicke kommen, in denen er völlig ruhig ist. Er wird zwar immer wieder in Aktivität verfallen, aber wenn erst einmal diese direkte und bewusste Erfahrung des Beobachters, der Stille und des Friedens als der eigenen Wesensgrundlage da ist, kann danach das Nichtwissen niemals wieder das alleinige Kommando über unser Leben führen. Die spirituelle Übung des Ekanta Bhakti, wie sie von Baba empfohlen wird, hat mit dem Atmen zu tun. Die Erklärungen darüber, wie Atem und Denken zusammenhängen, mögen von Kultur zu Kultur verschieden sein, aber generell weiß man, dass ein Zusammenhang besteht. Es ist eine allgemeine Erfahrung, dass der Atem sich verlangsamt, wenn man sich in Ruhe befindet, und dass er kurz und schnell geht, wenn man aufgeregt ist. Baba rät uns nicht, Pranayama, die Wissenschaft des systematischen Atems, zu üben, es sei denn unter Aufsicht eines erfahrenen Lehrers. Tatsächlich warnt er uns davor, Übungen durchzuführen, die das geregelte Einatmen, Atem anhalten und Ausatmen einschließen. Er sagt, dass solche Übungen höchst gefährlich sind und dass es heutzutage keine Lehrer gibt, die vollständig in der Lage sind, die Ausführung der verschiedenen Arten des Pranayama zu überwachen. Was uns Baba für die Übung des Ekanta Bhakti rät, ist lediglich ganz ruhig zu sitzen, gleichmäßig zu atmen und den Atemzügen zu erlauben, immer länger und langsamer zu werden, anstatt schnell und kurz, wie es der Fall ist, wenn wir aufgeregt sind. Diese spirituelle Übung des Ruhigsitzens und Zulassens, dass das Atmen langsamer und gleichmäßig wird, wird Ekanta Bhakti genannt. Baba beschreibt sie folgendermaßen.
Ekanta Bhakti ist etwas Subtiles, das durch wirksame Beherrschung der Gedanken und die Erfahrung des eigenen Selbst erreicht werden kann. Es ist nicht richtig zu meinen, Beherrschung der Gedanken bedeute, dass man sie festhält, sodass sie nicht mehr umherwandern können. Die richtige Bedeutung von Ekanta ist, dass man in der Lage ist, den Geist von unreinen Gedanken zu befreien. Die Übung ist an einem ruhigen Ort durchzuführen, fern von jedem Lärm und Unfrieden. Die beste Zeit für diese Übung sind die Morgenstunden zwischen 3 und 5 Uhr. Sucht euch einen festen Zeitpunkt aus, schließt die Tür, setzt euch ruhig hin und reguliert den Atem so, dass das Einatmen genauso lange dauert wie das Ausatmen. Das ist wichtig. Und dann muss, je nach dem Grad des Fortschritts, die Zahl der Atemzüge pro Minute von 8 oder 10 auf 2 oder 1 pro Minute verringert werden. Ihr müsst selber sehen, wie schnell ihr mit dem Prozess der Verringerung der Atemzüge vorankommt. Um den Atem in dieser Weise zu regeln, gibt es ein sehr wirksames Hilfsmittel, das man benutzen sollte. Die Zungenspitze sollte leicht die Rückseite der Zähne berühren. Wenn die Zungenspitze in dieser besonderen Weise gehalten wird, werden die Gedanken, die man im Sinn hat, abnehmen. Ihr löst euch von Gedanken an den Körper und die Dinge um euch herum ab und kommt in den Zustand des Ekanta Bhakti. Ekanta Bhakti ist der Zustand des Geistes ohne Gedanken und Wünsche, wenn er auf Gott konzentriert ist. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hörten eine Lesung aus dem Buch »Mein Baba und ich« von Dr. John Hislop. Das Team von Radio Sai Global Harmony Deutschland verabschiedet sich. Wir danken allen, die mitgeholfen haben, dass diese Sendung ausgestrahlt werden konnte. Moderation und Produktion Inge Sadai. Mögen alle Wesen in allen Welten glücklich sein. Om Sai Ram.